guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 29. Oktober 2025 und das sind die Themen. Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Deportation der JüdInnen aus Emmendingen nach Gürs. Auch in der sozialen Arbeit braucht es ein Zeugnis, Verweigerungsrecht, der Prozess gegen Sozialarbeiterinnen im Fanprojekt Karlsruhe. Investor lässt Wohnhaus im Freiburger Stühlinger verfallen. Die Grünen-Abgeordnete Sven Kast fordert Immobilienfirma auf zu handeln. Nach dem Brandanschlag auf das Regenbogenkombinat in Cottbus, der linke Pfarrer Lukas Pellio von Sichere Orte über die Situation vor Ort und zur Radikalisierungsanfälligkeit der Generation Plus. Das sind die Themen dieser Stunde. 85 Jahre ist es nun her, dass die JüdInnen aus Südbaden deportiert wurden, auch die, die in Emmendingen gelebt haben oder dort geboren waren. Aus diesem Anlass lädt der Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen heute Abend am Mittwoch um 19.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung ins Simon-Veit-Haus in der Kirchstraße 11 in Emmendingen. Ehrenamtliche Aktive des Vereins werden über das historische Geschehen der Deportation berichten und exemplarisch das Schicksal dreier jüdischer BürgerInnen aus Emmendingen vorstellen. Wir haben darüber mit der Vorsitzenden des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen gesprochen.
Zum Hintergrund vielleicht nur kurz, der Jahrestag war am 22. und 23. Oktober. Da wurden 1940 mehr als 6.500 jüdische Menschen aus Baden und Saarpfalz nach Gürs deportiert und es waren 113 Menschen aus Emmendingen auch dabei.
Es waren 113 Menschen mit Bezug zu Emmendingen.
Mit Bezug zu Emmendingen.
Konkret vor Ort waren es hier 69 Menschen, die an diesem Tag von Emmendingen aus deportiert wurden. Aber wir möchten eben in der Veranstaltung heute Abend gerne an alle Menschen mit Bezug zu Emmendingen, also die vielleicht hier geboren waren, hier eine Zeit lang gelebt haben, hier gearbeitet haben oder hierher gezogen sind, auch an diese Menschen erinnert. Und deshalb lesen wir alle 113 Namen.
Jetzt sind Sie ja in dem Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen und der Verein arbeitet schon seit 1988 und hat zum Ziel, die Geschichte von JüdInnen oder der jüdischen Gemeinde zu erforschen und dokumentieren. Können Sie uns darüber was erzählen, weil ich glaube, das ist nicht so bekannt.
Ja, gerne. Also unser Verein, ich bin übrigens die Vorsitzende, hat sich 1988 gegründet im Kontext einer Diskussion um eine Gedenktafel, die an die Zerstörung der Emmendinger Synagoge im Zuge des Novemberpogroms 1938 erinnert. Und auf dieser Tafel werden Emmendinger Bürger als Akteure der Zerstörung genannt. Und das war damals durchaus kommunalpolitisch heftig diskutiert und gab dann auch den Anlass eben für die Gründung unseres Vereins, auch für die erste offizielle Einladung vertriebener ehemaliger Emmendinger Jüdinnen und Juden durch die Stadt Emmendingen. Und es wurde auch in diesem Kontext dann die Aufmerksamkeit auf das erhaltene Gebäude des Ritualbades gelenkt. Und unser Verein hat dieses Gebäude mit Unterstützung der Stadt und des Landesdenkmalamtes dann mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit renoviert. und dort ein Museum für jüdische Geschichte eingerichtet. Also wir sind Träger des Jüdischen Museums Emmendingen, das durch bürgerschaftliches Engagement entstanden ist und auch bis heute von diesem bürgerschaftlichen Engagement getragen wird.
Da habe ich jetzt auch gerade noch mal eine Frage. Ja. Sie sind 100 aktivistische Menschen, die den Verein tragen, habe ich gelesen. Und ja. Wie setzen Sie sich denn zusammen? Sind
Wir 100 Mitglieder etwa, wobei ganz wichtig zu sagen ist, unser Verein ist nicht an eine Religionsgemeinschaft gebunden. Wir arbeiten natürlich sehr eng mit der jüdischen Gemeinde zusammen, aber bei uns kann jede Person Mitglied werden, die sich für jüdisches Leben, jüdische Geschichte, jüdische Kultur interessiert. Also wir sind religiös sozusagen unabhängig. Wie gesagt, etwa 100 Mitglieder aus der Umgebung, aber durchaus auch aus weiterer Entfernung, auch aus anderen Ländern Nachfahren. Aktiv sind wir etwa 10 bis 11 Personen, die wirklich ganz aktiv sind, die zum Beispiel Museumsdienste leisten, recherchieren, wissenschaftlich arbeiten oder auch Einladungen, Flyer, Plakate gestalten. Also ein ganz breites Spektrum von unterschiedlichen Aufgaben, die unsere Aktiven übernehmen.
Und was konkret genau möchten Sie bewirken, auch aktuell?
Ja, der 85. Jahrestag erinnert ja an ein entsetzliches Kapitel der badischen Geschichte, auch der Emmendinger Geschichte. Und wir wollen, Sie haben es schon genannt, in Baden waren es 5600 Jüdinnen und Juden aus 138 Gemeinden, die damals für sie vollkommen überraschend, es war eine streng geheim geplante Aktion der NS-Behörden. Die Menschen wurden in das Internierungslager Gürs am Fuße der Pyrenäen verschleppt, von uns etwas über 1000 Kilometer von Emmendingen entfernt. Und sie wurden damit ihrer Heimat, ihres Lebensmittelpunktes, ihres Lebensentwurfs, ihres Besitzes, ihrer Familien beraubt und in den meisten Fällen ermordet. Und wir wollen, dass die Erinnerung, also wir wollen Wissen vermitteln zunächst über dieses historische Geschehen, über das Internierungslager Gürs in seiner Vorgeschichte auch, Wissen über das konkrete Geschehen der Deportation und was im Anschluss mit den Menschen über die Zustände in Gürs und was auch im Anschluss mit den Menschen geschehen ist, eben die große Mehrheit von ihnen wurde dann in Vernichtungslagern des Ostens wie Auschwitz oder Sobibor ermordet. Wir wollen diese Erinnerung in unserem Gedächtnis, also im Gedächtnis aller Bürgerinnen und Bürger der Stadtgesellschaft und der Umgebung hier bewahren und verankern. Wir wollen uns einfühlen auch in das Schicksal der Menschen und wir sehen darin einen Appell, und da kommen wir zum Gegenwartsbezug, einen ganz, ganz starken Appell, diese Erinnerung an die Emmendinger Bürgerinnen jüdischen Glaubens, die Opfer des NS-Terrors wurden, mit einem verantwortlichen Gestalten einer demokratischen, wertebewussten, vielfältigen und solidarischen Gemeinschaft heute in Zukunft verbinden.
Sagen Sie, ist das Interesse seit 1988 eher größer oder kleiner geworden, in dem Anliegen, die Geschichte zu transportieren und diese Diskussionen auch zu Antisemitismus zu führen?
Also ich würde nicht sagen, dass es kleiner geworden ist, sondern ich würde sagen, dass es größer geworden ist, vor allem auch durch die Forschungsarbeit, die so wie an vielen anderen Orten auch bei uns geleistet wird. Wir haben ein digitales Gedenkbuch inzwischen recherchiert von unserer ehrenamtlichen Dorothea Scherle, in dem alle interessierten Menschen, darunter auch Jugendliche, das Schicksal von 563 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern die Bezug zu Emmendingen haben, nachrecherchieren können. Und dieser biografische Ansatz, also dass man sich mit einzelnen Menschen beschäftigen kann und dadurch auch die Dimensionen des Verbrechens besser erfassen kann, als wenn man eine unfassbare Zahl, ja, 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden, das ist so schwer fassbar. Aber wenn man dann konkret jemand aus Emmendingen, wo man vielleicht selber in der Umgebung sogar wohnt oder dann erfährt, die Großeltern haben diese Familie, diese Person gekannt, das ist ein sehr wichtiger Ansatz und wir erleben, dass das Interesse auf keinen Fall nachlässt. Wir haben auch sehr viele Führungen im Museum für Schulklassen und das Besondere vielleicht, wir haben eben das große Glück, dass wir vor Ort eine jüdische Gemeinde haben und so können wir zum Beispiel Führungen, wir haben etwa 80 Führungen im Jahr durchschnittlich, ja, also eine sehr, sehr große Zahl von jungen Menschen erreichen wir auch und diese Führungen machen wir in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Emmendingen, das heißt die jungen, aber auch erwachsene Menschen können aktuelles jüdisches Gemeindeleben in der Synagoge kennenlernen und bei uns im Museum mehr die Geschichte jüdischen Lebens, aber auch ihr Wissen über jüdische Kultur, jüdisches Alltag, ja, und religiöses Leben vertiefen.
Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir zu der Veranstaltung kommen. Eine ist, bieten Sie auch sowas an oder regen Sie das an, dass auch nicht nur junge Menschen, sondern überhaupt die Menschen auch in ihr, also die auf der sogenannten Täterseite, so genannt sage ich, weil manchmal, dass die auch recherchieren in ihren Familien, wie da die Geschichte war, wie sich das nationalsozialistische Erbe in den Familien vorträgt? Ist das auch Thema?
Das ist in der Vergangenheit durchaus Thema gewesen. Da haben die Begründer des Jüdischen Museums, sage ich jetzt mal, sozusagen die erste Generation, das waren unter anderem der damalige, bis vor kurzem Kreisarchivar Herr Auer und der Stadtarchivar Herr Jenne, die haben dazu recherchiert. Es gibt ja auch ein Jahrbuch des Landkreises Emmendingen genau zu diesem Thema Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Es wurde ein Video damals gedreht, es gab Zeitzeugenberichte. Das ist in der Vergangenheit geschehen, das wird auch weitergeführt. Ein Mitglied unseres Vereins hat im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten über die Synagogenbrandprozesse nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Freiburg. Wir sind jetzt momentan tatsächlich mehr mit der Geschichte jüdischen Lebens in Emmendingen befasst.
Also, ja, das ist völlig klar.
Die Bereichsforschung ist ein Feld, das angestoßen ist, aber wo noch sehr viel zu tun ist.
Auf jeden Fall.
Wir müssen uns auch ein bisschen beschränken. Wie gesagt, wir sind ein kleines Team und arbeiten praktisch alle ehrenamtlich.
Ja, also das ist sowieso eigentlich ein Skandal, dass Sie keine staatlichen Gelder bekommen.
Nein, Achtung, da muss ich jetzt sagen, wir bekommen sehr wohl einen Gedenkzuschuss von der Stadt Emmendingen. Und wir sind auch im Rahmen der Landesgedenkstättenförderung des Landes Baden-Württemberg, bekommen wir seit 2016 einen Zuschuss für unsere Gedenkarbeit. Also ohne diese beiden Zuschüsse würde es das Museum gar nicht geben. Und wir können auch in diesem Zusammenhang durch diesen Landesgedenkstättenzuschuss unsere Kuratorin Frau Miklis in einem Minijob beschäftigen und sie macht immer wieder ganz detaillierte und sehr schöne Wechselausstellungen zu Aspekten, also gegenwärtigen jüdischen Gemeindelebens. Also zum Beispiel im Moment haben wir eine sehr schöne Ausstellung über die Welt des Toraschmucks.
Ja. Frau Grasse, ich muss leider kurz unterbrechen, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ja. Wir haben gleich noch ein anderes Interview oder meine Kollegin. Noch eine Frage, können Sie kurz umreißen, worum es heute in der Veranstaltung geht, die Sie heute Abend machen?
Ja, gerne. Also zunächst werden wir, das wird mein Part sein, die Vorgeschichte des Internierungslagers Gürs darstellen. Das wurde ja als Konsequenz sozusagen des Besiegtseins der spanischen Republikaner im spanischen Bürgerkrieg mussten über eine halbe Million Spanierinnen und Spanier und Kämpfer der internationalen Brigaden fliehen, nachdem das Franco-Regime gewonnen hat. Diese Menschen wurden dann in über 100 Lagern in Südfrankreich interniert. Und da ist das Lager Gürs schon 1939 entstanden. Wir werden diese Vorgeschichte kurz darstellen, dann eben die Deportation der jüdischen Menschen aus Baden der Saarpfalz und dann speziell aus Emmendingen schildern. Wir werden auch einen kurzen Zeitzeugenbericht dazu lesen und dann auch über die Zustände im Lager Gürs, über Hilfsorganisationen sprechen, die zum Beispiel Kinder gerettet haben. Und dann wird Frau Scherle aus dem Gedenkbuch, das sie recherchiert hat, drei jüdische BürgerInnen aus Emmendingen und ihr individuelles Verfolgungsschicksal vorstellen. Und die Veranstaltung endet dann eben mit der Namenlesung, die wir ja schon erwähnt hatten.
Dann möchte ich alle nochmal auffordern, ja, möglichst hinzugehen heute Abend, also um 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Und das ist im Simon Veithaus in der Teschemacher-Saal in der Kirchstraße 11, richtig?
Genau, ja.
Ja. Frau Grasser, tut mir leid, dass wir jetzt hier so ein bisschen knapp sind am Ende, aber ganz herzlichen Dank für die Vorstellung von Ihrer Arbeit und auch von dem von der Veranstaltung. Und herzlichen Dank. Ach, nach der Barrieren wollte ich noch fragen, genau. Sind die Räume gut zugänglich? Sind die brüllbar und sind sie akustisch verstärkt?
Die sind leider nicht barrierefrei. Das jüdische Gemeindehaus, das ist ja das Simon Veithaus,
ja,
verfügt leider nicht über einen Aufzug. Wir sind gerne behilflich, aber das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, auch so wie unser Museum. Also Barrierefreiheit können wir leider nicht anbieten.
Das ist immer wichtig, dass wir das wissen und durchsagen können, dass alle Bescheid wissen. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
SozialarbeiterInnen in Deutschland haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, im Zweifelsfall müssen sie vor Gericht über ihre Arbeit aussagen, auch wenn dies oft über Jahre aufgebaute Vertrauensverhältnisse mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, beschädigen kann. Anlässlich eines am 16. Oktober zu Ende gegangenen Verfahrens am Landgericht Karlsruhe sprach RDL mit Helen Breit, Professorin für Wissenschaft der sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule Freiburg.
Ich bin nicht im Stadion, sondern im Büro von Helen Breit, Professorin für Wissenschaft der sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Wir wollen über ein kürzlich zu Ende gegangenes Gerichtsverfahren am Landgericht Karlsruhe sprechen. In dem Berufungsverfahren ging es um drei Sozialarbeitende, die in der Fußballfansozialarbeit tätig sind und die sich geweigert hatten, umfängliche Aussagen über ihre Arbeit und ihre KlientInnen zu machen. Ich sehe hier im Büro, Sie sind SC Freiburg-Fan. Was ist denn Ihre persönliche Verbindung zu dem Verfahren?
Ja, also ich glaube, das ist in unserem Kontext hier jetzt nicht überraschend, das zu sagen, weil ich bin auch in einer anderen Rolle. Ich gehe auch selbst zum Fußball, bin dort in die Fanszene in Freiburg eingebunden. Und dann hat man natürlich so ein Wechselverhältnis, dass man das auch nochmal reflexiv einfangen kann, in der einen Rolle eher analytisch mit wissenschaftlichen Mitteln drauf zu gucken. Dann aus der Praxisperspektive Sozialarbeit, ich war auch in Freiburg als Sozialarbeiterin tätig, in der Jugendarbeit und Jugendhilfe und dann aber auch aus dieser, jetzt bin ich zu alt, um davon wirklich betroffen zu sein, aber ich war auch mit als Jugendliche schon im Fußball-Fan-Kontext unterwegs und ich hätte es grauenvoll gefunden, wenn zu dieser Zeit gab es bei uns kein Fanprojekt, aber wenn es eins gegeben hätte und man da in Kontakt gewesen wäre und plötzlich man die Erfahrung gemacht, dass das, was man anvertraut hat, nicht die Verschwiegenheit bekommt, die man braucht. Ich glaube, das wäre die schlimmste Botschaft, die man Adressatinnen senden kann, die sich geöffnet haben. Also von daher vielleicht verschiedene Perspektiven und auf jeden Fall eine solidarische Verbundenheit mit den Betroffenen im Fanprojekt Karlsruhe.
Vielleicht gehen wir mal ganz zurück zum Ausgangspunkt. Welches Ereignis war denn der Ausgang für dieses Verfahren?
Genau, es geht zurück auf einen Vorfall. Also wir reden über Fansozialarbeit als Arbeitsfeld, also Fußball-Fanprojekte, in dem Fall in Karlsruhe. Die gibt es seit den 90er Jahren, sind mittlerweile sehr anerkannte Angebote der sozialen Arbeit. Und Karlsruhe hat übrigens eine lange Tradition in der Fansozialarbeit, muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Genau, und es geht darauf zurück, dass Fußballfans im Stadion Pyrotechnik gezündet haben und das in einer Art und Weise, die auch aus Aussage der Gruppen, der Fanszene schiefgegangen ist und es wurden Menschen verletzt, vor allem mit Atemwegserkrankungen. Also jetzt, wir reden jetzt nicht von Brandwunden oder ähnlichem, aber mit Atemwegserkrankungen und die Staatsanwaltschaft hat entsprechend ermittelt. Das ist ja erstmal ein Vorgang, der sehr nachvollziehbar ist. Es gab den Verdacht der Körperverletzung, es gab auch Verurteilungen, auch sehr einschlägige Verurteilungen gegen Betroffene. Und dann war das Fanprojekt sozusagen in den Fokus geraten, weil sie potenziell Spezialwissen haben könnten, das für die Strafverfolgung relevant hätte sein können. Ich spule ein ganz bisschen vor, die Sozialarbeitenden haben ihre Aussage verweigert, obwohl sie keine Rechtsgrundlage haben. Das spitzte sich zu bis der Androhung von Beugehaft, das ist sozusagen staatlicher Zwang, der ausgeübt werden kann, um jemanden dazu zu bringen, seiner Pflicht der Zeugenaussage nachzukommen. Das wurde nicht realisiert, kurz vor knapp, es gab eine Anhörung dazu. Und dann hat die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe entschieden, wegen versuchter Strafvereitelung ein Verfahren einzuleiten. Und das ist sozusagen, jetzt kann man das mal zusammenfassen, sagen, es gab ein Ermittlungsinteresse auf Seiten der Staatsanwaltschaft, völlig nachvollziehbar, und es gab das Interesse der Sozialarbeitenden, da nicht alles über ihre Arbeit zu erzählen, weil sie diese Arbeit ja über lange Jahre machen und erfahrungsgemäß gerade zum Beispiel Szenen, die subkulturell, jugendkulturell geprägt sind, in der Regel ja nicht mit Schildern rumlaufen und sagen, so ticken wir, so denken wir, das ist für uns schwierig, das ist für uns leicht, sondern das nennen wir in der sozialen Arbeit Beziehungsarbeit. Über den Aufbau von Beziehungen baut man Vertrauen auf und bekommt dann Einblicke, die man sonst von außen nicht bekommt und kann aufgrund dieser Einblicke Dinge ansprechen, intervenieren, Vorschläge dazu machen, wie man vielleicht auch anders mit Situationen umgehen kann. Man wird als vertrauensvolle Ansprechperson wahrgenommen, kann vielleicht auch mit der Gegenperspektive ins Gespräch gehen. Da fängt soziale Arbeit an.
Beziehungs- und Vertrauensaufbau ist also unheimlich wichtig in der Fansozialarbeit und anderen Bereichen der sozialen Arbeit. Ein Zeugnisverweigerungsrecht, also das Recht, nicht gegen die eigenen Klientinnen auszusagen, gibt es aber bis dato nicht. Was war denn für Sie bemerkenswert an dem Berufungsverfahren am Landgericht Karlsruhe?
Also die im Amtsgericht, das war die erste Instanz, das waren zwei Verhandlungstage und das war wirklich, ich war nur bei einem Verhandlungstag da, aber es war da schon ein sehr langer Tag, sehr detailliert, sehr unklar, um was es jetzt eigentlich geht und wer da jetzt was wem beweist. Fand ich eher zäh und langwierig und tatsächlich mit dem sehr dramatischen Ergebnis, dass eine Verurteilung zu 90 Tagessätzen für jede, also es waren drei, die in der Rolle als SozialarbeiterInnen angeklagt waren und jeder von den drei wurde zu 90 Tagessätzen verurteilt. Das ist ein Tagessatz vor der Vorstrafe. Also muss man sich schon auch nochmal bewusst machen und zwar als Privatperson. Das machen die ja nicht, die werden ja nicht angeklagt in ihrer beruflichen Rolle, sondern als Privatperson mit allen Folgen, die damit einhergehen. Das war die erste Instanz und dann haben interessanterweise nicht nur die Angeklagten oder Verurteilten, in dem Fall vorläufig Verurteilten, sondern auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Also alle waren nicht zufrieden mit dem Urteil, dann ging es in die zweite Instanz. Und war für mich die größte Überraschung des Tages. Also die Verhandlung war auch auf zwei Tage eigentlich angesetzt. Und der Richter hat dann dargelegt, dass er mit seiner Kammer darüber gesprochen hat und erst bevor er die Verhandlung richtig eröffnet, gerne nochmal eine Einordnung machen will. Und in meinem Verständnis, das ist ja immer die Frage, was hört man, was gibt man weiter, aber in meinem Verständnis habe ich gehört, dass er dargelegt hat, dass man sich in einem Dilemma befindet, dass man jetzt gerade rechtlich was aushandeln soll, was aber rechtlich nicht gelöst werden kann. Und wenn man das Verfahren rechtlich weiterführt, wird es sehr, sehr lange dauern und es ist sehr, sehr unklar, wohin am Schluss sozusagen das Pendel im Urteil kippt. Und dann hat er, finde ich, schon sehr aufschlussreich und auch fundiert dargelegt, worin aus seiner Sicht das Dilemma besteht, nämlich, dass wir eben keine Rechtsgrundlage zum Thema Zeugnisverweigerungsrecht haben und dass über das Verfahren auch kein Zeugnisverweigerungsrecht hergestellt werden kann, sondern das ist die Aufgabe des Gesetzgebers, eine zu schaffen, wenn der Gesetzgeber das möchte. Und solange es keine gibt, werden Sozialarbeitende immer in der Unsicherheit sein, zwischen Vertrauensverhältnis und persönlichen Folgen abzuwägen. Und deshalb sieht er die Verantwortung auf der individuellen Ebene der Akteure, Sozialarbeit, Ermittlungsbehörden, da einen Weg zu finden, der nicht so eskaliert, wie das jetzt eskaliert ist. Weil man wie in einer Sackgasse ist in der Verhandlung.
Also auch auf Seiten des Gerichts ein Dilemma und ein Problem, dass es kein Zeugnisverweigerungsrecht für SozialarbeiterInnen gibt. Es wird ja schon seit den 70ern für ein solches Recht gekämpft. Wie sieht das denn heute aus und warum wäre es denn auch für die soziale Arbeit als Profession so wichtig, ein solches Recht zugestanden zu bekommen?
Genau, es gibt ein Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit. Kein kurzer Name, aber zutreffend auf jeden Fall. Und da ist es so wie immer, wenn man versucht, Lobbyarbeit zu machen, da sind schon viele wichtige Akteure vereint aus dem Kontext sozialer Arbeit und auch der Organisation von sozialer Arbeit. Da sind wir bei Wohlfahrtsverbänden zum Beispiel auch, bei Fachverbänden. Da sind auch JuristInnen dabei. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend auch andere Professionen, die schon über ein Zeugnisverweigerungsrecht verfügen, die in den Schulterschluss mit sozialer Arbeit gehen und sagen, wenn wir das haben, brauchen die das auch. Wir brauchen JuristInnen, die nochmal auch deutlicher machen, wir haben ja als Sozialarbeitende eine Schweigepflicht. Das ist vielleicht schon auch wichtig zu wissen. Ich habe eine Schweigepflicht, es gibt das Sozialgeheimnis und wenn ich das verletze, dann stehe ich auch unter Strafe. Das heißt, ich bin sozusagen einerseits verpflichtet, meine Schweigepflicht einzuhalten, völlig zu Recht und richtigerweise. Und andererseits ist die Grenze erreicht, wenn die Ermittlungsbehörden sagen, jetzt wollen wir aber alles wissen. Und normal gibt es da eine Parallelität. Wenn ich das eine verpflichtet bin, dann habe ich auch das Recht, auf der anderen Seite das Zeugnis zu verweigern. Deswegen brauchen wir JuristInnen, die das auch einordnen. Und in dem Bündnis sind sonst eben Einzelpersonen, es sind WissenschaftlerInnen, es sind PraktikerInnen. Und das muss meines Erachtens weiter wachsen. Wir müssen noch mehr Wege finden, wie wir Menschen, die nicht ExpertInnen in sozialer Arbeit sind, darlegen können, wie elementar Vertrauensverhältnisse und der Vertrauensschutz für unsere Arbeit sind. Und auch welchen Wert unsere Arbeit hat. Und das ist, glaube ich, das, wo es dann wieder alle eint, egal ob ich davon betroffen bin oder nicht. Wir diskutieren immer wieder über die Anerkennung von sozialer Arbeit und den Wert von sozialer Arbeit. Und für mich drückt er sich tatsächlich in der Verweigerungshaltung Sozialarbeit auch ein Zeugnisverweigerungsrecht zuzugestehen aus. Also es ist umgekehrt. Haben wir einen großen Erfolg, wenn wir eins haben, weil wir dann einfach als gesellschaftlich wichtig gleichrangig zu anderen Professionen anerkannt werden.
Ein Haus im Freiburger Stadtteil Stühlinger verfällt zunehmend. MieterInnen berichten von erheblichen Missständen, kaputten Fenstern, Rattenbefall, defekten Aufzügen und manchem mehr. Das Gebäude gehört einer Firma mit Sitz in der Schweiz, der Caprice Holding AG. Die grüne Landtagsabgeordnete Nadine St. Kaas aus dem Wahlkreis Freiburg hat zusammen mit ihrem Parteikollegen Timothy Sims aus dem Freiburger Gemeinderat kürzlich einen Protestbrief an die Schweizer Firma geschickt. Darin fordern sie die Immobilienfirma auf, unverzüglich die rechtlich und menschlich nicht hinnehmbaren Mängel zu beheben. Sie erinnern an die Verpflichtung der Eigentümerin, Zitat, Sicherheit, Hygiene und Funktionsfähigkeit der grundlegenden Einrichtungen des Mietsobjekts zu gewährleisten. RDL sprach mit der grünen Abgeordneten über den konkreten Fall, aber auch darüber, was sich strukturell ändern muss im Bereich Wohnungsbau und InvestorInnen.
Situation vor Ort an der Breisacher Straße 38 vertraut gemacht. Können Sie zunächst ein bisschen schildern, wie die Wohnverhältnisse aktuell sind?
Wir haben es ja in der Presse lesen können. Also letztendlich ist das Mietobjekt komplett verloddert. Ich habe interessanterweise vor ein paar Jahren als Mieterin mir selber dort mal ein Objekt besichtigt. Damals war schon der Zustand des Gebäudes wirklich nicht ideal und das hat sich jetzt offensichtlich nochmal verschärft. Also sprich, die Mietobjekte, die Wohnungen sind einfach nicht richtig bewohnbar. Da kommen Fenster, lassen sich nicht schließen, die Innenhöfe oder die Gemeinschaftsflächen sind vermüllt, die Aufzüge funktionieren nicht. Also es ist einfach kein Zustand und man muss einfach sagen, Eigentümerinnen und Eigentümer sind in Deutschland verpflichtet, ihre Wohnungen so zu vermieten, dass es wirklich in einem akzeptablen Zustand ist. Und die Mieterinnen und Mieter haben sich da ja auch schon mehrfach schriftlich an den Eigentümer gewandt.
Ja, das Haus gehört ja der Capswise Holding mit dem Sitz in der Schweiz und die Firma wirbt auf ihrer eigenen Webseite damit, dass ihre Mission sei, sich dafür einzusetzen, Zitat, neuen hochwertigen Wohnraum für den Mittelstand zu schaffen. Meiner Ansicht nach scheinen hier Mission und Wirklichkeit ziemlich weit auseinander zu liegen. Wie sehen Sie das?
Ja, offensichtlich ist es der Fall. Und ich sag mal, das Problem ist einfach auf unserem Mietmarkt. Wie gesagt, ich bin selber immer schon Mieterin gewesen in Freiburg und das ist einfach eine dramatische Situation, wie wir jetzt ja auch aktuell wieder im Bericht im Gemeinderat im Freiburger sehen, dass nämlich die Situation sich trotz der vielfachen Maßnahmen weiter verschärft. Und da ist es natürlich für Eigentümer, die sitzen da am längeren Hebel. Und deswegen müssen wir da schon ganz klar auf die Umsetzung der Gesetze drängen. Und das hat mich einfach jetzt nochmal veranlasst, mit meinem Kollegen aus dem Gemeinderat einen Brief direkt an den Eigentümer zu schreiben, weil ich finde, auch wenn Mieterinnen und Mieter hier sozusagen keine Optionen oder keine Alternativen haben, es ist kein Grund, dass Eigentümer sich nicht adäquat um ihre Mietobjekte kümmern.
Sehen Sie auch eine politische Verantwortung und Mitwirkungspflicht vielleicht auch der Stadt?
Ja, die Stadt hat sich ja auch schon bemüht. Ich hatte auch mit dem Baudezernat Kontakte und die haben eben auch schon den Eigentümer kontaktiert. Und wie gesagt, die rechtliche Situation ist eindeutig. Eigentümer sind nach BGB ja verpflichtet, das Objekt so zu überlassen, dass der Mieter da auch gut drin wohnen kann. Und das ist hier in dem Fall nicht so. Und klar ist natürlich auch, dass rechtliche Prozesse immer lange dauern. Deswegen hoffe ich hier wirklich aufgrund des kommunalen und auch des Druckes von meiner Seite, dass hier schnell einfach Lösungen eingeleitet werden. Und ich hatte ja auch darum gebeten in dem Schreiben, dass der Eigentümer, die Eigentümerin uns einfach auch zeitnah darlegen soll, was jetzt sie gedenken zu tun. Ja.
Haben Sie irgendwas dargelegt seitens der Firma? Also haben Sie Antwort bekommen mittlerweile?
Nee, bislang noch nicht. Bislang habe ich noch keine Antwort bekommen, aber ich werde in jedem Fall nachhaken und dranbleiben. Ich finde, das ist ein Beispiel, wo wir einfach auch als Politik eine Verantwortung haben, dass da Recht und Gesetz auch eingehalten wird.
Ohne das vielleicht jetzt hier in diesem konkreten Einzelfall zu wissen, aber es gibt ja dieses Modell, dass Investoren Immobilien bewusst verkommen lassen, um später mit höherer Investition, neuen Konzepten oder anderen Zielgruppen diese zu viel mehr und zu höherer Miete vermieten zu können. Sehen Sie das hier möglicherweise auch?
Das kann ich, wäre jetzt Spekulation, kann ich nicht sagen. Also es deutet schon einiges darauf hin. Wie gesagt, im Objekt wurde ja schon eine Weile nichts mehr getan. Ich kann vielleicht von landespolitischer Seite sagen, wir haben ja das Landeswohnraumförderprogramm stetig auch sozusagen aufgestockt und da ermöglichen wir eben auch Sanierungsmaßnahmen, damit eben nicht immer dieser Fall ist, Neubau vor Sanierung, macht aus ökologischen Gründen ja auch keinen Sinn. Ja, vielfach beobachten wir das und ich glaube, dass wir hier ja einfach das Thema Sanierung vielleicht auch im Prozess vereinfachen müssen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt in dem Fall Spekulation. Klar ist, dass die Eigentümerin sich nicht kümmert.
Genau, was in diesem Fall aber nicht keine Spekulation ist, sondern zutrifft, nämlich laut Martina Schickle vom Referat Öffentlichkeitsarbeit hier der Stadt Freiburg, ist nämlich auch noch Leerstand in demselben Haus ein Problem. Und die Stadt hat mitgeteilt, dass der Eigentümergesellschaft, von der wir gerade gesprochen haben, auch schon ein Anhörungsbogen übersandt worden sei im Hinblick auf die Zweckentfremdungssatzung, das nämlich so Leerstand verbietet. Wie sehen Sie das?
Ja, finde ich richtig. Wir hatten das ja, also als ich selber noch für die Grünen im Gemeinderat war, ja auch massiv vorangetrieben, dass das in die Landesbauordnung dieses Instrument übertragen wird oder aufgenommen wird. Das finde ich richtig, ist ein Instrument unter vielen, wo man einfach versucht, Wohnraum tatsächlich auch nutzbar zu machen. Ich sehe das als ein gutes Instrument an. Es ist klar natürlich, dass da jetzt nicht tausende von neuen Wohnungen entstehen, vor allem auch nicht in Freiburg, wo wir ja kaum Leerstand haben im Vergleich zu anderen Städten, aber es ist gut, dass die Stadt da reagiert hat, ja.
Ja, Ihre Partei, die Grünen, Sie fordern ja mehr Transparenz und Regulierung im Wohnungsmarkt, insbesondere dort, wo auch Investoren oder große Kapitalgesellschaften Wohnraum erwerben. Warum ist da mehr Transparenz und Regulierung denn nötig aus Ihrer Sicht?
Also das sehen wir ja in dem Fall. Vielfach ist ja das Problem, wenn sozusagen Investoren betriebene Modelle, die dann vielleicht auch gar nicht irgendwie in Deutschland ansässig sind, plus dann sozusagen noch für Pensionsfonds Profit erwirtschaften müssen, dann geht es einfach, erleben wir vielfach zulasten der Mieterinnen und Mieter. Das darf nicht sein. Und deswegen glaube ich, ist da wichtig, gerade auch wenn wir von internationalen Unternehmen sprechen, dass man da Transparenz reinbringt, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, ja, das sind alles also wichtige Instrumente im Gesamtinstrumentenkasten, aber wenn halt der Mangel auf dem Wohnungsmarkt so gravierend ist, wie es in Freiburg der Fall ist, dann ist halt einfach das schlagkräftigste Argument bezahlbaren und gemeinwohlorientierte Wohnraum zu schaffen in Form von Genossenschaften, Syndikaten, aber eben auch der Stadtbau. Das sind eigentlich, sehen wir auch landesweit, die schlagkräftigsten Instrumente, um tatsächlich Mieterinnen und Mieter auch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Ja, Transparenz und Regulierung, das hört sich ja gut an, sind gute Begriffe. Aber was wäre jetzt eigentlich ganz konkret nötig, damit in Fällen wie der Breisacher Straße 38 schneller und wirksamer den Betroffenen geholfen werden kann? Weil auch die Stadt hat mitgeteilt, dass die Kommunikation mit der Eigentümerinsfirma sich also wirklich gelinde gesagt schwierig gestaltet.
Ja, also ich sag mal, vieles bundesgesetzlich gelagert, das ist vollkommen klar. Da kann eine Kommune, kann das Land nicht so viel machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich da ebenenübergreifend dann auch gemeinsam um solche Fälle kümmert. Und ich sag mal, in der Konsequenz muss das halt einfach dann jetzt im Fall dieses Unternehmens so sein, dass sie gezwungen werden, entweder die Sanierung durchzuführen oder dass sie tatsächlich auch als Eigentümer verpflichtet werden, diese Sanierungen durchzuführen. Und
dann gibt es ja noch diesen Artikel 15 Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Also ja, es gibt genau. Ja die Möglichkeit, also nicht nur das, genau, das ist ein anderer Artikel, aber es geht ja um die Möglichkeit der Enteignung.
Ja. Ja, da muss ich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil wir natürlich so eine Struktur auf dem Wohnungsmarkt haben. Wo viele auch private Eigentümer unterwegs sind. Und ich glaube, wir müssen schon auch andererseits dafür sorgen, dass private Eigentümerinnen und Eigentümer auch tatsächlich vermieten. Wir haben in manchen Regionen, Baden-Württemberg zum Beispiel, die Situation, dass Eigentümer gar nicht mehr vermieten, weil sie irgendwie sich sozusagen diesen Stress nicht antun wollen mit Mietern. Das darf auch nicht die Konsequenz sein. Deswegen brauchen wir, glaube ich, eine gute Mischung, und für mich ist in Großstädten wirklich vor allem das Instrument, dass andere Akteure auf dem Wohnungsmarkt aktiv sind, dass wir als öffentliche Hand deutlich mehr Wohnraum auch zur Verfügung stellen, damit da einfach eine Entspannung und dann eintritt und die Mieterinnen und Mieter tatsächlich auch selbstbewusst ihre Rechte einfordern können, weil wir haben einerseits die gesetzliche Grundlage, aber wir haben die de facto Situation in Freiburg. Ja? Und wenn ich keine Alternative habe, dann sitzt schlichtweg der Eigentümer am längeren Hebel. Das ist die de facto Situation, die wir einfach erleben.
Letzte Woche brannte es wieder beim Regenbogenkombinat, dem Zentrum für queere und kulturelle Begegnungen in Cottbus. Der Brand machte überregional Schlagzeilen. RDL sprach am Montag mit dem evangelischen Pfarrer Lukas Pellio von der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg über den Brand, aber auch den CSD in Cottbus und wie bedroht queeres Leben in Brandenburg aktuell ist. Aber wir sprachen auch darüber, was getan werden kann, um selbst aktiv zu werden.
Können Sie ganz kurz zusammenfassen, was sich am Regenbogenkombinat konkret ereignet hat?
Letzte Woche Montag, also genau vor einer Woche, tagsüber, nachmittags, also als es noch hell war, brannte plötzlich der Papiercontainer an der Außenwand des Regenbogenkombinates, was auch gleichzeitig ist, da auch noch ein Jugendtreff, Bunte Welt drin. Und die Flammen griffen auch über auf die Hauswand über, konnten dann aber relativ schnell zum Glück selbst gelöscht werden von Menschen aus dem Regenkombinat, die zum Glück sehr aufmerksam waren und schnell gelöscht haben. Und dann kam die Feuerwehr und also es gab einen Sachschaden, aber keinen Personenschaden.
Aber es ist ja nicht der erste Angriff, oder es ist nicht der erste Brand.
Das ist bei weitem nicht der erste Angriff. Genau, also beim Regenbogenkombinat gibt es regelmäßig Angriffe, da werden die Regenbogenfahnen runtergehissen, es gibt Schmierereien, Sachbeschädigungen oder so. Ja, hier in der Stadt gab es vor wenigen Monaten auch einen Brandanschlagangriff auf ein Hausprojekt, die Zelle 79. Da gibt es sogar Videoaufnahmen von, wie sehr junge Nazis dieses Haus angreifen, Brandsatz werfen und dabei und die versuchen, die Tür einzurammen und Slogans rufen wie Adolf Hitler, Hooligans und so weiter.
Genau. Sie schreiben in einer Stellungnahme oder sagen auch, dass dieser Vorfall und weitere darauf abzielen würden, queeres Leben in der Region in die Schranken zu verweisen. Wie macht sich diese Bedrohung denn konkret im Alltag von Betroffenen in Südbrandenburg bemerkbar?
Ich war ja am Samstag auch im CSD und habe mit vielen Menschen gesprochen und es ist natürlich unterschiedlich, wie Leute das erfahren. Also, aber ich fand es schon symptomatisch, dass vorher eine Nachricht durch viele Chatgruppen ging, in der explizit auch von Organisatorinnen dazu aufgerufen wurde, bei der An- und Abreise zum CSD sich viele Gedanken um die Sicherheit zu machen und auch unauffällig sich zu kleiden. Das trifft schon ganz gut. Leute überlegen, wie sie aus dem Haus gehen, wie sie im Stadtbild sichtbar sind, um Bedrohungen, Anfeindungen, Beleidigungen zu entgehen. Manche entscheiden sich auch bewusst, dieses Risiko einzugehen und sich zu zeigen, aber sie sind sich auch dieses Risikos bewusst. Also es gibt regelmäßig, also Beleidigungen sowieso, aber ja auch körperliche Gewalt, Bedrohungen. Da neulich wurde ein älterer Mann am Pfandautomaten im Supermarkt von mehreren Jugendlichen bedroht, allein deshalb, weil er so einen Regenbogen-Schlüsselanhänger aus der Hosentasche hing. Genau, und bei der Demo gab es einmal eine Situation, wo von der Bühne gefragt wurde, wer denn in seinem Alltag Beleidigungen, Bedrohungen, körperliche Gewalt erfahren würde und die Personen sollten ihre Fäuste heben. Und da gingen sehr, sehr, sehr viele Fäuste nach oben. Das war schon ein eindrückliches Bild, ja.
Welche Rolle spielt eigentlich angesichts dieser bedrohlichen Gesamtsituation ein Zusammenschluss wie der Ihre, das sichere Orte Südbrandenburg?
Wir haben den im Mai gegründet, in Reaktion auf eben viele Vorfälle, Angriffe, die es in den letzten Monaten gab. Das haben wir seit den letzten Landtagswahlen bei uns letztes Jahr im September einen sehr, sehr, sehr starken Anstieg bemerkt. Und wir haben aber auch gemerkt, dass sich betroffene Gruppen, Jugendclubs, die zum Teil schon seit 30, 35 Jahren etabliert sind, sich nicht getraut haben, an die Öffentlichkeit damit zu gehen, weil sie Angst vor weiterer Gewalt hatten, weil sie Angst davor hatten, das nicht handeln zu können. Und weil oft auch das Gefühl besteht, wenn man angegriffen wird, dass man alleine steht. Und genau das wollten wir ändern, haben uns mit 15, 20 Jugendclubs, Hausprojekten, kulturellen Einrichtungen zusammengetan und uns gegenseitig versprochen, wenn einer angegriffen wird, gehen wir alle an die Öffentlichkeit. Wir stützen uns gegenseitig, wir unterstützen uns bei der Pressearbeit, aber auch ganz praktisch. Wir backen Kuchen füreinander und zeigen, je nachdem, wer das kann, also, dass man nicht allein ist. Und wir gehen auch einfach massiv an die Öffentlichkeit damit und skandalisieren das. Und das, ja, das macht auch einen Unterschied. Das haben wir gemerkt. Also es waren nicht die ersten Angriffe, dieser Angriff auf die Zelle oder jetzt das Regenbogenkombinat, aber es waren die Angriffe, die große, große Resonanz hatten und wo danach auch mal der Oberbürgermeister anruft und sagt, da müssen wir doch was machen, da brauchen wir einen runden Tisch, müssen wir uns doch jetzt mal mit der Polizei zusammensetzen. Und wir merken, dass es einen Unterschied im politischen und Behördenhandeln gibt, dass zumindest jetzt für den Moment Orte, Demonstrationen deutlich besser abgesichert werden, es Gespräche gibt, wo auch mal auf unsere Perspektive gehört wird. Dafür braucht es halt öffentlichen Druck.
Genau. Gibt es Konsequenzen, die Sie fordern angesichts solcher Übergriffe und Angriffe?
Eine Konsequenz ist, wir sind leider in der Lage, wo das so ist, dass wir nach Repression rufen müssen sozusagen. Also diese Angriffe und Straftaten müssen konsequent verfolgt werden als das, was sie sind, als rechtsextreme Straftaten, als rechter Terror und nicht weiter verharmlost werden als Jugendgewalt, Auseinandersetzungen zwischen rechts und links, mit denen man sich am besten raushält. Also das muss einfach passieren. Gleichzeitig trifft es ja aber auch Orte, die sowieso schon oft marginalisiert und prekarisiert sind, weil sie von Kürzungen betroffen werden, weil ihnen Misstrauen von der Politik entgegengebracht wird. Und diese Orte müssen auch einfach langfristig finanziert werden, unterstützt werden. Das ist, glaube ich, noch so fast das dickere Brett gerade als diese Sicherheits Frage.
Aber gerade die finanzielle Forderung wird ja in nicht nur in Brandenburg, aber auch in Brandenburg findet ja ein Strukturwandel unter rechter Dominanz statt. Und gerade den rechten Kräften geht es ja darum, linken oder als solchen gelabelten Projekten die auch von den Kommunen ja bislang geleisteten Gelder zu entziehen.
Ja, also und da wird immer die Keule der politischen Neutralität geschwungen. Das sickert in so viele Köpfe ein und dann da denken viele Orte schon selbst, sie dürften sich nicht mehr positionieren gegen rechte Gewalt oder für queeres Leben, weil das schon gegen die politische Neutralität verstoßen würde. Da müssen wir sehr, sehr laut und stark sein und auch da zusammenhalten und uns nicht weiter selbst zensieren, aber auch einfordern, dass wir unterstützt werden. Wir sind die demokratischen Orte, die es hier noch gibt. Wir sind die Keimzellen, an denen auch, an denen Menschen Demokratie lernen, an denen sie irgendwie ein Verständnis dafür entwickeln, dass Menschenrechte für alle gelten. Und wenn es diese Orte nicht mehr gibt, dann gibt es auch nicht mehr die Orte, wo sich die Menschen treffen, organisieren, die im Endeffekt diese Gesellschaft am Laufen halten und irgendwie zu einem besseren Ort machen wollen.
Wie sehen Sie den Rückhalt in der Zivilgesellschaft vor Ort ganz konkret?
Für uns jetzt als Initiative, die sich gegen rechte Gewalt ausspricht und organisiert, wir haben es beim CSD jetzt gesehen, da waren 1000 Leute, das war schon ein starkes Zeichen und die Mehrheit waren auch Leute hier vor Ort aus der Region und da kommen schon sehr unterschiedliche Menschen zusammen, das ist gut. Gleichzeitig gibt es immer eine Tendenz, auch in Zivilgesellschaft, wie auch immer man diesen Begriff jetzt genau bestimmt, das ist ja auch irgendwie ein weites Feld, dass man ja auch müde wird immer dieser schlechten Nachrichten und gerne hätte, dass positiver über die Region gesprochen wird. Das kann ich total verstehen. Darum geht es uns ja im Endeffekt auch. Nur wir wollen nicht dabei das verschweigen, was schief läuft, sondern wir wollen sagen, hier ist passiert Scheiße, da müssen wir ran, damit es besser wird. Aber das ist immer so ein, dieses negative Image, das hat man nicht gern, natürlich nicht. Nee.
Wie sehen Sie die Initiativen, auch die Ihre eigene vor Ort aufgestellt? Ich meine, es wird ja in der Regel ja von Ehrenamtlichen getragen. Ja. Wie können die Menschen das aktuell angesichts dieser Bedrohungslage tatsächlich stemmen und drohen auch nicht zum Beispiel selber auszubrennen?
Das ist für uns auf jeden Fall ständig begleitendes Thema, dieses Ausrennen. Wir begegnen dem selber damit, dass wir versuchen, auch irgendwie rücksichtsvoll mit uns selbst umeinander umzugehen, weil wir einfach gelernt haben in den letzten Jahren und Leute, die länger da sind, vielleicht auch Jahrzehnten, wie anstrengend dieses Leben und dieses politische Arbeiten, dieses Positionieren in diesen Verhältnissen ist. Gleichzeitig, wir arbeiten vor allen Dingen ehrenamtlich. Es gibt Probleme, Räume zu finden. Finanzierung wird immer schwieriger. Eigentlich müssen wir uns immer weiter professionalisieren. Die Aufgabe wird immer größer und gleichzeitig werden die Bedingungen immer schlechter, wenn staatliche Gelder, kommunale Gelder wegfallen. Das ist eine totale Herausforderung. Wir versuchen uns mit Spenden zu finanzieren, versuchen eigene Räume anzumieten. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das Regenkombinat ist natürlich ein super Beispiel, aber auch andere. Wir haben mit unserem Verein, den wir gegründet haben, Losmachen in der alten oder in der Ladenpassage Räume angemietet, damit sich Gruppen einfach treffen können und nicht von Ort zu Ort tingeln müssen. Ja, das ist irgendwie ein dickes Brett und ich vertraue gerade, also wir können natürlich mit öffentlichem Druck vielleicht kurzfristig noch erreichen, dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr staatliche Unterstützung bekommen haben, aber jetzt in die Bewegung reingesprochen, würde ich sagen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns selbst schützen, absichern und finanzieren. Ich glaube, wir sollten nicht damit rechnen, dass die Situation besser wird, sondern wir müssen damit rechnen und überlegen, wie wir unsere Strukturen, wie wir uns selber, wie wir uns gegenseitig schützen können. Und dazu gehört natürlich auch zu überlegen, wie wir uns finanzieren können, wenn der Druck immer größer wird.
Jetzt zum Schluss gefragt, was wünschen Sie sich eigentlich konkret, wenn jemand in der Region lebt oder sich solidarisch zeigen möchte? Wie kann er oder sie aktiv werden?
Also manchmal wirken ja so eine Gruppen, die so tolle Sachen wie den CSD auf die Beine stellen, die stehen so ein bisschen auf einem Podest. Dabei sind es ganz normale Menschen, die irgendwie den Schritt gemacht haben zu sagen, sie wollen sich engagieren. Also da mal anzurufen und zu fragen, kann ich mitmachen, kann ich unterstützen? Oder bei anderen Bündnissen wie Unteilbar, wie der Initiative Sichere Orte oder einem Jugendclub. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger erster Schritt. Und das zweite ist zu gucken, wo habe ich Räume, Möglichkeiten, mich zu positionieren? Also in einer Region mit rechter Dominanz hat man immer das Gefühl, man ist in der Minderheit oder man ist sogar alleine. Es gibt keine Menschen, die so denken wie ich und das stimmt ja nicht, sondern es gibt, wir müssen nicht von Mehrheiten reden, aber es gibt viele, viele Menschen, die ähnlich ticken, aber die positionieren sich nicht in der Öffentlichkeit aus Angst vor Repression oder weil sie einfach denken, sie sind alleine. Also manchmal ist es schon gut, einen Aufruf zum CSD in den WhatsApp-Status zu stellen und damit einen Anknüpfungspunkt zu geben für andere Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht ähnlich denken, aber die gar nicht von mir wissen, dass ich auch ähnlich denke. Also wir müssen uns zusammentun und irgendwie darüber reden, was wir denken und was unsere Überzeugungen sind, weil sonst denken auch alle anderen, wir sind alleine. Das ist, glaube ich, ja, das ist für mich was ich in den letzten Monaten hier oder Jahren gelernt habe. Ja, dafür ist es auch total gut, einfach mal auf eine Demonstration oder den CSD oder eine Lesung oder so zu gehen. Die Angebote gibt es ja alle, weil man da die Leute trifft, die ähnlich ticken und mit denen man sich dann organisieren kann.
Sarah Pohl ist die Leiterin der zentralen Beratungsstellen für weltanschauliche Fragen Baden-Württemberg und bei Radio Dreieckland zu Gast gewesen, um über ein Phänomen zu sprechen, das erst seit der Corona-Pandemie zunehmend ins Blickfeld geraten ist. Die spezifischen Vulnerabilitäten der älteren Generationen 50+, die sie auf spezifische Weise anfällig machen für Verschwörungsglauben, zwielichtige esoterische Angebote, Reichsbürgertum und Ähnliches. Was die dahinterliegenden strukturellen Probleme sind und wie Betroffene damit umgehen können, sind Themen, die sie im Gespräch erläutert.
Wir haben ja im Prinzip eine Woche nach dem ersten Lockdown unsere Pforten geöffnet und hatten mehr oder weniger zufällig das Thema Verschwörungstheorien mit dazu gepackt in unser Beratungsangebot und gesagt, hängt ja irgendwie auch mit Weltanschauung zusammen.
Vielleicht, um ganz kurz zu fragen, was war dann das ursprüngliche Beratungsangebot?
Weltanschauungsthemen im Prinzip so sogenannte Sektenaussteiger, religiöse Gruppierungen, Esoterikmarkt, Satanismus, Okkultismus, also all das waren so die Kernthemen und wir sagten irgendwie, aber Verschwörungsideologien gehören ja irgendwie auch so ein bisschen in den Überzeugungsbereich, Weltanschauungsbereich. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie werden wir eigentlich bekannt, und die Frage mussten wir uns gar nicht lang stellen, weil uns relativ schnell viele Leute angerufen haben zum Thema Verschwörungsnarrative in der Familie. Und uns ist ganz früh aufgefallen, dass das ja eigentlich vor allem junge Menschen sind, die wegen ihren Eltern oder Tanten, Onkels anrufen. Und wir so gut wie keine Anrufe eigentlich bekommen haben von Eltern, die sagt, ich mache mir Sorgen um meinen Jugendlichen, der glaubt da an die flache Erde oder hält Corona Impfungen für schädlich. Das hatten wir so gut wie nie, aber der Fall war immer umgekehrt gelagert. Und da haben wir uns angefangen auszutauschen mit anderen Beratungsstellen, erstmal in Berlin, Veritas zum Beispiel, und haben festgestellt, die machen ja alle die gleiche Beobachtung. Auch bei denen ist sozusagen diese generationale Fallstruktur in diesem Thema da. Das ist nicht bei Themen, wenn es um sogenannte Sekten oder um Esoterikmarkt geht. Da ist es sind die Anrufer wirklich sehr altersdurchmischt, aber in diesem Themenfeld haben wir es beobachten können. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, ja, wenn wir in ganz Deutschland das beobachten, könnte es ja sein, dass es mehr ist wie nur eine Beobachtung von uns, dass dahinter vielleicht auch sich vielleicht auch schon erste Studien finden lassen. Und dann haben wir uns da wirklich mal auf den Weg gemacht und geschaut, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir uns das Alter zum Beispiel angucken von Menschen, die an Fake News glauben. Dazu gibt es eine gute Studienlage, oder die stärker auf Fake News reinfallen sind. Ist es tatsächlich Generation 60+, wenn wir uns das Alter angucken, der Reichsbürgerszene, ist es auf jeden Fall auch 55+, kaum junge Menschen ordnen sich dem zu. Es sind wirklich vor allem, wenn wir uns so den Verfassungsschutzbericht angucken, ältere Menschen, die ins Reichsbürgermilieu tendieren. Und dann haben wir uns noch die Querdenker-Studie angeguckt von Nachtwellen Fay. Und auch da zeichnet sich ab, dass es eher Menschen jenseits der Lebensmitte sind, die da auf die Straßen gegangen sind.
Also wir hatten jetzt vor allem die Stichwörter Reichsbürgerschaft und Corona-Leugnerschaft. Was bringt diese Themen denn so zusammen, oder was sind da Aspekte, die gerade für ältere Menschen irgendwie so Anziehungspunkte darstellen?
Ich glaube, genau diese Themen haben besondere Vulnerabilitätsfaktoren aufgedeckt. Zum einen ist Corona ein stark gesundheitsbehaftetes Thema gewesen, und Angst und Sorge um Gesundheit nimmt tatsächlich häufig mit Alter zu. Je älter wir werden, desto kränker werden wir rein statistisch gesehen auch. Und desto mehr beschäftigen wir uns in der Regel auch mit Körper, mit Krankheit, mit körperlichem Verfall. Und desto stärker sind vielleicht auch Sorge um Gesundheit. Also ich glaube, deswegen hat dieses Thema Corona nochmal besonders in der Generation verfangen. Mit Corona kamen Kontakteinschränkungen und so weiter. Einsamkeit ist ein Vulnerabilitätsfaktor für den Glauben an Verschwörungstheorien. Allgemein kann auch ein Vertrauensverlust in Gesellschaft, in Staat damit einhergehen, und auch da haben wir einige Fallbeispiele drin, die zeigen, okay, es ist auch eine Vertrauensfrage, die wir stellen müssen. Es sind jetzt eben nicht nur Menschen, die da irgendwelche verrückten Sachen glauben, sondern wir müssen, glaube ich, auch das ganze Verschwörungstheorien auch als Symptom sehen für gesellschaftliche Ursachen, die vielleicht da sind, die vielleicht auch tiefer liegen, und nochmal gucken, was hat vielleicht auch Gesellschaft damit zu tun, dass manche Menschen so einen Vertrauensverlust erleben. Was wir eben mit Einsamkeit geht, auch Empty Nest einher. Das haben wir einige Beispiele auch im Buch, wo wir sehen, Kinder sind aus dem Haus, es ist noch nicht wirklich eine andere Beschäftigung da. Und in der Zeit werden Menschen offenbar auch nochmal vulnerabler, sich mit sowas zu beschäftigen. Oder auch Rente bedeutet ja häufig Bedeutungsverlust. Man bekommt sozusagen dieses Selbstwertgefühl, was einem einen Job verschaffen kann, nicht mehr so. Auch das macht vulnerabel für Theorien, die vielleicht erstmal selbstwertsteigernd wirken, weil man sagt, ich gehöre zu denen, die es erkannt haben und die sind besonders gut durchsteigen. Also so mal als kleines Potpourri. Wir haben noch viel mehr Beispiele mit da drin. Aber und natürlich, habe ich gerade vergessen, Stichwort Medienkompetenz.
Was sind denn da so Red Flags, auf die man, die vielleicht darauf hindeuten könnten, hey, hier entsteht gerade ein Problem?
In den meisten Fällen geht es im Familienchat los, dass man auf einmal begeisterte Nachrichten geschickt bekommt und hey, du musst dir mal auf dieser Seite das angucken und schau mal, was ich hier gelesen habe. Das haben wir eigentlich ganz häufig gehört, dass es genau so losging, dass einem die Lieben teilhaben lassen wollten an den neu entdeckten Weltsichten. Von dem her ist es eigentlich recht offensichtlich am Anfang erstmal. Wir haben da häufig das Reframing genutzt von den Katzen. Wenn eine Katze bringt ihren Lieblingsmenschen gerne tote Mäuschen ins Haus. Und genauso machen das ja eigentlich unsere Lieben auch. Wenn die was ein neues Lieblingsessen auf mentaler Ebene entdeckt haben, dann wollen die das erstmal teilen mit denen, die sie gern haben. Also es ist häufig so ein Zeichen, du bist mir besonders viel wert, dir schicke ich jetzt mal meine neue Erkenntnis über die flache Erde oder über Corona und wie, dass die Impfungen tödlich sind und so weiter. Also eigentlich eher mal ein Aufwertungszeichen. Häufig wird das aber erstmal als erste große Irritation gewertet und häufig fangen an der Stelle die großen Familienkonflikte an und man sagt, ich möchte es nicht, hör auf, lass mich in Ruhe mit den Sachen. Und wir sagen auch nicht, man muss jetzt zum Experte werden für solche Weltsichten, aber man darf die Katze auch nicht dafür schlagen, dass er einem die tote Maus hinlegt. Also es geht nicht darum, die tote Maus zu essen und zu schlucken, sondern eher zu gucken, wie kann ich einen guten Weg damit finden und denjenigen eigentlich gut abholen und erstmal versuchen, so wie ich es vorher gesagt habe, zu verstehen statt zu verurteilen. Und zu verstehen, der meint es vermutlich gerade gar nicht böse, sondern dem bin ich viel wert. Aber wie kann ich jetzt in dieser Frühphase vielleicht schon mal so ein bisschen helfen? Faktenchecks bringen es nicht. Ich hatte keinen einzigen Fall, wo jemand gesagt hat, ich habe dem dann ein paar Faktenchecks geschickt und es lief super.
Ja, ich glaube, das ist auch generationenübergreifend in der Thematik.
Genau, also ich glaube, damit ging es nicht weiter, aber verstehende Gespräche, Nachfragen, einen Menschen, also eine Meinung zu verurteilen, aber nicht den Menschen, also mit so einer Haltung an jemanden ranzutreten, das ist meistens sehr viel effizienter gewesen und haben wir viel gelernt, auch von den Menschen, die bei uns angerufen haben, gesagt haben, manchmal sind Pausen gut, die Tür nicht ganz zuzumachen, trotzdem Kontakt zu halten. Also alle, die so ein Stück weit ihre Meinung wieder verändert haben, wenn wir die gefragt haben, was geholfen hat, haben wir gesagt, ja, die Leute, die trotzdem in Kontakt geblieben sind, die mich nicht aufgegeben haben, mir nicht den Aluhut aufgesetzt haben, die sich mit mir auseinandergesetzt haben, nicht auf der Sachebene, aber auf der emotionalen Ebene, die meine Ängste verstanden haben, die mir meine Sorgen nicht abgesprochen haben. Sowas muss man ja ernst nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Begegnungsräume bräuchten. Das hilft einmal gegen Vorurteile, das hilft gegen Einsamkeit, das wirkt einer Subkulturbildung entgegen. Also ich glaube, es bräuchte viel mehr Gespräch, Begegnungsräume, weniger Angebote jetzt. Ich hatte jetzt ja neulich diesen Vortrag da hier in Freiburg auch mal gemacht zum Thema radikalisierte Senioren. Da kommen immer nur die, die sagen, ja, ist ein Problem, sehe ich so. Aber da erreichen wir in der Regel nicht die vulnerable Zielgruppe per se.
Was waren da denn generell noch für Leute da? Also vor allem wahrscheinlich jüngere Betroffene, Verwandte?
Tatsächlich eher 50 plus.
Ah, okay. Also genau. Leute, die sozusagen wie so eine Art Altersvorsorge ist noch alles okay?
Genau. Also wie so ein bisschen in der
Generation. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlicher Erfolg auch irgendwo.
Das war schon mal ganz gut, genau, dass man mit dem Klima mal erreichen kann. Ja.
Präventiv oder sich dem auch bewusst sind.
Und es ist meistens so, dass wirklich, ich frage auch immer ab, wer kennt's, und die meisten sagen, ja, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der tatsächlich genau diese Altersgruppe ist und sich irgendwie radikalisiert hat. Ja.
Das war Sarah Pohl von der Zentralen Beratungsstelle für weltanschauliche Fragen Baden-Württemberg, kurz ZEBRA, zur Radikalisierungsanfälligkeit der Generation 50 plus für esoterische und rechte Angebote und Ähnliches. Zebra hat kürzlich eine Veranstaltung dazu angeboten. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 29. Oktober 2025 und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.